Radio 1. Hörbar Rust.
Schön, dass Sie eingeschaltet haben. Herzlich willkommen in der Hörbar. In Berlin passiert es einem ja relativ häufig, dass man auf Personen des öffentlichen Lebens trifft, Schauspieler oder Politiker. Gestern zum Beispiel saß Egon Bahr neben mir im Auto, also natürlich nicht neben mir in meinem Auto, sondern im Auto nebenan. Den haben wir schon lange auf der Wunschliste und als ich also an der roten Ampel gestern an sein Fenster klopfte, während er ein Brötchen aß und auf Grün wartete und sich total erschrocken hat natürlich, lud ich ihn ganz schnell in die Hörbar ein. Mal sehen, ob es was wird. Meinen heutigen Gast jedenfalls traf ich im Postamt am Bahnhof Zoo. Aber glauben Sie jetzt bitte nicht, dass unsere Gastakquise immer auf so direktem Wege abläuft.
Hörbar Rust. Heute mit
Petra Kleinert, 44, Schauspielerin. Geboren im thüringischen Jena, macht Petra nach dem Schulabschluss erst eine Lehre als Keramikfacharbeiterin, um sie später gegen den Willen der Eltern in Leipzig zur Schauspielerin ausbilden zu lassen. Erste Theaterengagements folgen. Ab 1993 kommen die Fernsehrollen. Kleinert ist eine imposante und hübsche Frau, daher dauert es nicht lange, bis sich ein Label für sie findet. Marilyn Monroe des Ostens. Die Schauspielerin fürchtet sich nicht vor gut gemachten Serienrollen. So brilliert sie seit 2008 als Polizeigattin in Mord mit Aussicht. Petra Kleinert, jetzt zu Gast an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Ja, und du hast mir das Du angeboten.
Aber sehr gerne doch.
Wie war das da in der Post? Ich versuche mich zu erinnern. Also ich glaube, dass wir, so wie man das dann macht in so einer Schlange, mit anderen unbekannten Leuten so genervte Blicke tauscht, ja, weil von 8 Schaltern wieder nur 2 besetzt waren. War es nicht irgendwie so?
Es fing so an, also erstens bin ich grundsätzlich genervt, wenn ich in der Schlange stehe. Wenn man aus der ehemaligen DDR kommt, dann ist das irgendwo so drin. Dann war es, dazu kam noch, am nächsten Tag wollten wir in Urlaub oder sind wir in Urlaub geflogen und mein Mann hatte mich mit dem Auto rumgefahren, konnte da aber nicht parken und kreiste die ganze Zeit. Und wurde natürlich auch immer saurer. Ich sah aber diese Schlange und dachte, ich muss das jetzt abholen, weil sonst geht das wieder zurück. Es war da was völlig Unwichtiges. Und ich kann immer nicht ertragen, wenn Leute so bräsig sind. Und auch die Leute, die da hinkommen, die Kunden, die da hinkommen, die immer so bräsig sind. Und alles dauert 6 Stunden und sie können sich nicht entscheiden. Und dann müssen sie die Frage noch stellen. Ich gebe zu, ich bin wirklich kein sehr geduldiger Mensch. Und dann brüllt es im Eim und man guckt, ob man da jemanden mit einem Mitstreiter hat. Und da hatte ich mit dir einen guten Mitstreiter und dann erkannte ich dich.
Und dann erkannten wir uns.
Genau.
Und dann war plötzlich alles ganz klar.
Nun weiß man das ja nicht, ob der andere einen auch erkannt hat. Und dann dachte ich mir, ich möchte ihr das jetzt aber sagen, dass ich die Sendung nicht, weil ich rumschleimen will und hierher kommen will.
Es hat funktioniert,
hat es ja sowieso. aber ich mag die Sendung wirklich super gerne und höre sie, wann immer ich es kann.
Okay.
Und dann dachte ich mir so, nimmst jetzt all deinen Mut zusammen, weil ich kann sowas echt nicht gut. Und bin dann hingegangen und hab dir gesagt, wollte nur sagen, ich bin großer Fan ihrer
Sendung. Das wollte ich jetzt gar nicht en Detail hören, sondern es ging mir eher um die Geschichte. Also natürlich ist es toll, dass das dabei rausgesprungen ist. Es ging mir eher darum, dass ich auch glaube, wir hatten noch so eine dritte Partnerin im Crime, die nämlich total genervt war, weil sie auch ziemlich weit oben wohnte.
Ja.
Und weil sie auch immer sagte, bei mir klingeln die nie. Ich kriege immer nur diese Benachrichtigung angeblich. Ach, du wohnst auch im Dachgeschoss?
Ich wohne im Dachgeschoss. Ich habe aber einen Fahrstuhl. Ich schicke den immer. Bitte an alle DHL-Leute. Ich schicke den immer. Nicht eben nur mal unten reinstecken, wenn man sieht, 5. OG. Bitte. Ich muss ungefähr 80% davon abholen. Es ist echt nervig.
Du schickst den Fahrstuhl?
Ja, wir haben so einen doofen Fahrstuhl, den man bezahlen muss. Der ist halt mit Schlüssel.
Den muss man einzelne Fahrten bezahlen, wie beim Autoscooter?
Nein.
Wie?
Du zahlst im Monat, ich weiß jetzt nicht wie viel, das macht alles, die Wohnungsgeschichten macht mein Mann.
Ach, du bist eine typische
Frau. Ich bin eine typische blonde Frau. Ja, nicht immer. So, dann musst du den Fahrstuhl hochholen mit dem Schlüssel, dann musst du unten drücken auf EG und dann fährt das wieder runter. Und das ist echt nervig, vor allen Dingen, wenn du gerade irgendwie aus der Dusche kommst und dann jemand sagt, Post! Und man möchte ja auch nicht, dass die hochlaufen müssen.
Siehst du, und da, ich glaube, da liegt er, da ist das Problem. Wenn du sagst, Sekunde bitte, ich komme gerade aus der Dusche, dann guck mal, was meinst du, wie oft die hochfahren zu dir und noch Pakete für die Nachbarn abgeben? Wirklich. Und das ist nämlich die zweite Sache, die man daraus interpretieren kann. Stehst du nicht so gut mit deinen Nachbarn, sodass die Pakete für dich annehmen?
Mein Nachbar, ich liebe meinen Nachbarn sehr, aber der macht eigentlich noch weniger auf als ich. Also sprich, bei ihm zu klingeln, eher nehme ich seine Pakete entgegen als umgedreht. Und ansonsten kommen die ja auch immer, in meinem Beruf bin ich ja auch nicht immer zwischen 9 und 17 Uhr weg, sondern ab und zu bin ich halt auch da. Und dann bin ich aber auch da. Und dann ist aber niemand anders da im Haus. Und dann klingelt der, die klingeln überhaupt nicht. Das ist ja das Problem. Die kommen irgendwie rein, klingeln überhaupt nicht und stecken nur einen Zettel rein. Und das nervt mich. Und so, und dann standen wir dort auch noch an der Post und dann geht das dann noch so weiter. Wir stehen ja auch nur deswegen dort an der Post, weil bei dir wahrscheinlich um die Ecke auch alle Post zugemacht hat. Und das
die Tolle in der Geisbergstraße hat zugemacht, die kennt das, die war, für die warst du wahrscheinlich nicht zuständig.
Ich war immer in der Goethestraße, das war auch super, die waren dort immer total nett. Die arbeiten jetzt auch in der Joachimsthaler Straße wieder, die kennt man ja schon.
Die aus dem Osten sind gerade voll genervt, dass wir hier so ein Kiez, wie sagen wir das?
Kiez?
Was ist denn das Gegenteil von Bashing? Kiez-Hyping machen irgendwie.
Ach, warum nicht?
Nein.
Das wird doch im Prenzlauer Berg genauso gemacht, das nur da gibt es keinen Ostler mehr.
Da gibt es... Gut. Du hast Queen mitgebracht.
Ja.
We Will Rock You.
Ja.
Warum?
Also als ich die Musikauswahl zusammengestellt habe, habe ich mich erstmal ein bisschen schwer getan, weil ich erst gedacht habe, ach, es wäre doch viel einfacher, wenn ich die Musik spielen könnte, die ich mag. Aber das geht ja nun darum, dass es ums Leben geht und was hat das mal bedeutet und dass man so eine kleine Reise macht. Und dann habe ich mich dann wirklich intensiv damit befasst. Und dann kommt auch noch hinzu, dass man ja auch ein bisschen eine Auswahl haben will, für die man sich nicht unbedingt schämen möchte. Aber tatsächlich ist We Will Rock You war so ein Song, den, da war ich 13 Jahre im Ferienlager und das war der Song, der damals gespielt worden ist. Jetzt müsste ich rechnen, das war so um die 1980, im Osten war ja alles ein bisschen später als bei euch. Und das war der Knaller, da hat man dann auf dem Boden gelegen. Ich weiß nicht, ob ihr das auch so gemacht habt.
Mit den Händen auf die Schenkel, ne?
Na, gekniet. Und dann, we will,
auf den Boden.
Ganz genau. So, mit dem Tellerrock genäht von meiner Mutter und auch schon so langsam heiß auf Jungs. Und das war irgendwie eine großartige Zeit. Und
immerhin, Petra Nadolny, die vor 2 Wochen in der Sendung war und auch im Osten sozialisiert wurde, musste immer gestrickte Hosen tragen.
Ich auch.
Gestrickte Hosen?
Dazu kann ich nur sagen...
Dazu sagen wir am besten nach Queen.
Genau.
So, Queen, We Will Rock You. Und wir erinnern uns an komische Klatschsachen, aber du... Erinnerst dich an gestrickte Hosen?
Ja, ich habe ein sehr gutes Verhältnis zu meiner Mutter, aber ich musste als Kind sehr viel Gestricktes tragen. Und meine Mutter hat mich gerne in die Sachen eingekleidet, die sie augenscheinlich nicht tragen wollte. Und dazu gehörten natürlich in den 70er Jahren auch Strickhosen. Und es gab da diese Zeitschrift Modische Maschen. Und die Wolle in der DDR war jetzt auch nicht so. Ich bin sehr empfindlich, was Kratzen betrifft. Und ich erinnere mich ganz, ganz besonders an 2 Hosen. Die habe ich so gehasst. Und ich bin da auch sehr gehänselt worden. Das eine war eine, die war geringelt blau, weiß, orange. Also so 10 Zentimeter in so diesen Abständen und so Trompetenhose. Da haben sie mich immer Kasper gerufen. Ich habe sie gehasst. Und noch schlimmer war eine dunkelblaue Strickhose. Und die habe ich dann in die Kette meines Fahrrads kommen lassen. So, das weiß meine Mutter. Aber das habe ich wirklich gemacht, weil die hat gekratzt. Die war hässlich und ja.
Und wann gab es die erste Wiesent Jeans?
Ich glaube, da war ich 14. Das war auch in Jena nicht ganz so einfach, sowas zu bekommen. Und die war natürlich nicht hauteng. Die war dunkelblau und saß ganz furchtbar. Und dann hatte man noch so ein ganz, ich kenne auch noch ziemlich gut ein Foto, wo ich dann noch so halbhohe Sandalen, die ich mir abgetrotzt hatte, dass ich mal so 5 Zentimeter dazu anziehen, irgendein kariertes Hemd, ein ganz fieser Gürtel, die waren auch so Gummizeug und so wie so Armeeschnallen. Und dann saß die natürlich nicht. Ich war ein sehr, sehr dürres Kind. Das kann man sich heute nicht vorstellen, aber es war so. Und die war dann eben zu groß und dann gab es ja diesen Trick, man kann sich damit ins Wasser setzen, ins kalte Wasser setzen, dann geht die ein. Das durfte ich aber nicht. Und nun hatte ich diese Hose, die auch nicht ausgewaschen war und nichts, weil meine Tante aus dem Westen, Gott hab sie selig, hat immer Milka-Schokolade und Zitronentee geschickt und Wolle, aber keine Jeans. Ja, so war das halt.
Was mochtest du an Jungs damals? Gab es irgendwas, was du gut gefunden hast? Fandest du es gut, wenn die einen kleinen Schnauzbart hatten zum Beispiel?
Ja, wirklich? Großartig. Ja, ich oute mich damit. Oh. Also ich war immer ein ganz großer Fan von Toni Schumacher und also nicht nur das, wie er Fußball gespielt hat und dass er so ein Rebell war, sondern aber auch, dass er einen Schnauzer hat. Das fand ich damals ganz sexy.
Wenn ich mich recht erinnere, hatte er nicht nur einen Schnauzbart, sondern auch eine Mini-Plee.
Ja.
Und wenn ich mich jetzt nochmal weiter erinnere an Kai Pflaume, der vor vielen Jahren hier saß und wie ein Foto, ich glaube, er hat das sogar mitgebracht, ein Foto auch mit so einem Schnauzbart und mit so einer fiesen, leicht rausgewachsenen Dauerwelle.
Genau.
Wow, dass sich die Menschen in der Zeit überhaupt fortgepflanzt haben, ist mir im Nachhinein ein totales Wunder.
Ja, aber wenn man es nicht anders kennt. Also wenn ich an die Mode damals denke, das ist ja auch das Grauen. Irgendwann später, als die Schulterpolster dann kamen und die hochgekrempelten Sakkos in den 80ern. Das Schulterpolster konnte nicht groß genug sein, ne?
Ich habe jetzt gerade festgestellt, dass die 80er eigentlich zur Hälfte zu Unrecht ins Visier geraten. Das verschiebt sich nämlich immer um so ein paar Jahre. Die 70er schwappen natürlich in die 80er rüber. Und wenn man nämlich jetzt die wirklich schlimmen, die ganz, ganz schlimmen Jahre, sind die ganz frühen 90er, glaube ich. Wenn man da so Sachen, so alte Sendungen, so Wiederholungen manchmal sieht, wow.
Ich habe gerade, also ich hatte vor einem Jahr einen Film gedreht, der genau in der Zeit spielte. Also das ist schon, das sind eben diese fiesen Stilettos gewesen. Dann diese, kannst du dich an diese Mini-Kleider erinnern, die aus so Stretch waren, die man so runterzog.
So die so gekräuschelt waren, ganz genau. Diese, daraus hatte ich einen Badeanzug.
Ja, und ich habe mir da lauter Kleider genäht und so, das war absurd. Das
hat dann, in Aprikot hatten das viele Frauen.
Ja, hatte ich auch. Eine Farbe, die man nicht mehr mit der Kneifzange.
Nein, geht gar nicht. Und dann noch dieser Stoff. Wieso ist das so? Und ich frage mich jetzt ohne Quatsch, ich frage jetzt auch Sie da draußen, rein theoretisch natürlich oder rhetorisch, wieso ändert sich dann auch so ein Blick auf die Dinge? Also ich habe mich neulich gerade dabei ertappt und das finde ich wirklich beeindruckend. Neben mir an der Kreuzung stand ein dunkelblaues Golf Cabriolet, und zwar dieses Erdbeerkörbchen, das erste, das es gab. Mhm. Dunkelblau, sehr gepflegt. Und ich habe in der ersten Sekunde, bevor mein Gehirn einsetzen konnte, gedacht, oh, das sieht ja irgendwie auch ganz gut aus. Bis ich dachte, ey, das ist ein Golf Cabrio, das ist diese Popperschleuder von früher, das habe ich immer hässlich gefunden. Mhm. Und jetzt fange ich an, diese Ästhetik von früher, die irgendwo in mir drin ist, plötzlich finde ich sie gut. Plötzlich finde ich manche Sachen gut. In Weiß hätte ich es wahrscheinlich nicht schön gefunden. Es war dunkelblau. Aber es gibt auch so andere Autos aus den 80ern, bei denen ich plötzlich finde, da hat sich was verschoben.
Das glaube ich auch, dass sich was damit...
Warum? Wo kommt das her?
Bei mir ist es jetzt noch ein bisschen anders, dadurch, dass ich ja die 80er in der DDR erlebt habe und da gab es nicht so viel Schönes an Design. Also, und da war natürlich jedes Westauto, und wenn es orange war, wenn es ein VW Jetta war, war halt großartig. Wenn ich mir das heute angucke, ich denke, oh Gott, nein. Also ich befürchte, das hat wirklich auch, weiß ich nicht, hat das was mit dem Hang damit zu tun, dass man sagt, früher war alles besser? Also manchmal ertappe ich mich dabei und denke, boah, wie blöd bist du denn geworden? Vielleicht weil man sich da, das ist das, wo man herkommt, ich weiß es nicht.
Also dieses früher war alles besser daran, das glaube ich nicht wirklich. Aber ich finde diese Prägung und so eine persönliche ästhetische, so ein ästhetisches Gerüst, das man hat.
Das kann gut
sein. Das finde ich interessant, ja. Also wie sich das verschiebt und verändert. Ich merke einfach wirklich, dass ich ein Kind der 70er bin, weil ich auf solche Sachen, die Männer ganz schlimm finden, ich stehe auf Hosenröcke, ich stehe auf Overalls, auf dieses rotbraune Leder. Mhm. Solche Sachen finde ich total klasse.
Ja.
Und daran merke ich, das habe ich halt alles gesehen in dieser Phase, als ich Kind war. Vielleicht hat mich das wirklich geprägt. Ich finde das irgendwie gut.
Bei mir verschiebt sich das ein bisschen in die 80er. Wir sind gleich alt, das hat damit nichts zu tun. Aber alles, was an Mode oder Ästhetik kam aus dem Westen, kam bei uns natürlich ein bisschen später. Also auch Filme, Spiel mir das Lied vom Tod oder was ich damals nicht begriffen habe und dachte, boah, was ist das für eine langweilige Anfangssequenz? Heute denke ich grandios zum Niederknien. Aber zum Beispiel gerade, wenn du das Stichwort Hosenrock sagst und Overall. Meine Mutter hat nicht nur gestrickt, sie hat auch genäht. Und da gab es dann die Pramo, das war das Pendant zu den modischen Maschen, und sie fand Overalls wahnsinnig toll.
Pramo klingt aber schon wieder nach einer Abkürzung.
Praktische Mode ist tatsächlich so. Und da waren eben auch die Schnitte drin. Und das Problem war, dass sie eben wahnsinnig mochte Hosenröcke und vor allen Dingen Overalls. Und ich habe beides sehr gehasst. Also deswegen bin ich da so ein bisschen anders drauf.
Das ist doch völlig in Ordnung. Also man muss da sicherlich auch anfangen zu differenzieren, aber wir wollen nicht alle noch verbliebenen Hörer verschrecken. Wir reden da ganz privat drüber. Also natürlich nicht jeder Overall, nicht jeder Hosenrock. Was haben wir denn hier? Oh, wie schön. Und das passt auch wirklich in die Zeit, in der man nicht mehr Kind ist, aber auch noch längst nicht erwachsen. Supertramp. Mm. Oh, tolle Alben gemacht.
Ja.
Know Who You Are. Da weiß ich jetzt gar nicht, welcher Song das ist. Den habe ich jetzt gar nicht vor meinem inneren Ohr. Aber warum hat er es in deine Auswahl geschafft?
Also der hat es in meine Auswahl, das ist eher eine traurige Geschichte. Meine große Liebe ist damals gestorben. Das war der erste Freund, den ich hatte.
Wie alt warst du?
Ich war nicht der erste Freund, den ich hatte, aber die erste richtige Liebe. Ich war 18, als er starb. Und das war schon etwas, was mich für mein ganzes Leben sehr geprägt hat. Und das war unsere Lieblingsmusik. Also ich finde das immer doof mit dem, das ist unser Song, aber das war schon einer der Songs, weil es eben auch etwas langsamer ist, der uns doch sehr verbunden hat. Und es war ja nicht so einfach oh Gott, wie klage ich, armes Ostkind. Wir hatten ja nichts. Es war nicht so ganz einfach, an jetzt sage ich mal, ausländische Platten ranzukommen, also die dann in Lizenz verlegt worden sind. Und ich bin doch sehr mit klassischer Musik aufgewachsen und musste mich da auch erstmal wirklich das eine oder andere lernen. Und er hatte eben so eine Supertramp-Platte, die hatte halt, du hast da angestanden dafür. Und abgesehen davon ist das aber ganz, ganz tolle Musik. Natürlich haben wir aufgenommen, NDR 2 oder Bayern 3, da haben wir dann immer die Kassetten aufgenommen von der ganzen Musik. Aber die auf Platte zu haben, das war schon ein bisschen schwieriger. Und das war ein ganz, ganz wichtiger Song für uns. Und das war eine schwierige Zeit. Und deswegen ist Supertramp, erinnert mich aber auch an die schönen Zeiten, die wir hatten. Also das soll jetzt nicht das Ganze runterziehen.
Radio 1. Hörbar Rust.
Heute mit der Schauspielerin Petra Kleinert, die am 6. Juli 67 in Jena in Thüringen zur Welt kam.
Genau.
Es war ein guter Tag für die Musikgeschichte, denn genau 10 Jahre davor, also am 6. Juli 57, trafen sich Paul McCartney und John Lennon zum ersten Mal.
Ah, das wusste ich nicht.
Und es war ein sehr guter Tag für den Sport, denn just auch 10 Jahre zuvor, 57, gewinnt die erste schwarze Tennisspielerin Althea Gibson oder Gibson wahrscheinlich Wimbledon. Mhm. Ungewöhnlich. Aber es war ein schwarzer Tag für die DDR.
Der 57?
Dein Tag, dein Geburtstag.
Aber 67,
ja, ganz genau.
Oh je, das weiß ich gar nicht.
Das schlimmste Zugunglück, das die DDR-Geschichte kennt, das ist also auch bis heute noch, es sind unglaublich viele, 94 Menschen sind ums Leben gekommen.
Du erwischst mich völlig kalt, ich habe keine Ahnung.
Ich hätte dich nämlich gefragt, ob das in irgendeiner Weise mal thematisiert wurde an deinem Geburtstag, dass es hieß, ja, die Tante Trude kannte auch jemanden, der da ums Leben gekommen ist. 94 Menschen, darunter 44 Kinder.
Oh Gott.
Da ist so ein Güterwaggon, glaube ich, in so einen Personenzug gerauscht irgendwie, so ein ganz...
Wo?
Schlimmes. Jetzt erwischst du mich bei Magdeburg.
Das sagt mir überhaupt nichts. Da muss ich meine Mutter heute Nachmittag gleich mal einnorden und fragen, was sie darüber weiß.
Ich finde, das muss ja auch in eurem Leben nicht besprochen worden sein. Ich habe mich jetzt nur gefragt, ob man da nicht jemanden kannte, der da ums Leben gekommen ist oder
also,
so.
Wenn, dann wüsste ich das. Mhm. Also sage ich jetzt, mache ich jetzt mal einen blöden Sprung. Also sowas wurde bei uns schon besprochen, aber zum Beispiel als dieses furchtbare Massaker in der Schule in Erfurt war, das war Thema bei uns, weil die Tochter meiner ersten Klassenlehrerin, die ich 4 Jahre hatte, die wirklich toll war, war auch Lehrerin, ist dort ums Leben gekommen. Also deswegen wundert mich das dann, warum das nicht besprochen worden ist, dann ist es tatsächlich nicht präsent.
Ne, wie gesagt, du bist auf die Welt gekommen, deine Eltern werden andere Gedanken gehabt haben. Unsere Jahrestage feiert man ja in dem Sinne jetzt auch nicht, solche negativen
Jahrestage. Nee, gar nicht. Also, es war vielleicht auch eine Zeit, heute erinnert man ja noch eher daran, aber damals hat man, glaube ich, da noch mehr verdrängt, so nach dem Motto, muss jetzt auch vorbei sein, also jetzt ist auch gut und wir müssen nach vorne schauen. Ne?
Dein Vater war Chemiker, ist das richtig? Ja. Also ich muss dazu sagen, ich stoche hier viel im Dunkeln rum und im Trüben, weil über dich sehr wenig zu erfahren ist. Du gibst so gut wie nie Interviews.
Wenig.
Es gibt keine Homestory,
Gab's mal. Mein Ex-Freund fand das ganz großartig und hat das ein Jahr lang, das war glaube ich 93, als ich Unser Lehrer Dr. Specht drehte, und er fand das ganz großartig und da habe ich mich darauf eingelassen und ich fand es immer ganz furchtbar und das war es dann auch. Das war dann tatsächlich auch mein Ausflug in den Boulevardjournalismus und danach habe ich mir gesagt, nee, ich schäme mich da zu Tode, mich da so darzustellen.
Also ich glaube, habe ich das nicht gefunden, das erschüttert mich gerade.
Hätte ich dir meine Mappe mitbringen sollen, die aufgehoben habe ich es ja.
Und da hast du so richtig ausgepackt mal?
Nee, ausgepackt nicht, da diese Homestories sind ja von einer Harmlosigkeit, das ist ja heile Welt, ne? Das ist, ich vermute, dass das heute noch genauso ist, ich nehme solche Zeitungen nur nicht mehr in die Hand. Da sitzt du da irgendwie im Eiscafé oder zu Hause, rührst und kochst, ist schlimm genug auf der Couch. Und dann hatte ich Gott sei Dank mal als Requisiten zwei Katzen. Das machte dann immer was her, weil ich bin bei sowas extrem unlocker. Ich weiß, es gibt Leute, die können das hervorragend. Ich konnte das nicht und ich habe es dann halt gemacht, weil ich dachte, man müsste das machen. Und irgendwann habe ich dann einen Strich gezogen und gesagt, jetzt ist Schluss.
Also ich habe tatsächlich also so ein bisschen was gefunden. Ich glaube insgesamt so vier Geschichten, vier so kleine Geschichtchen. Und da war einmal eine Geschichte dabei, die so ein bisschen in Richtung Home Story ging mit deiner Freundin. Jetzt muss ich gerade mal kurz gucken, warum mir der Name hier nicht genannt. Die hatte so ein, das war eine Tänzerin.
Ja, Nadja.
Nadja Puls, hieß sie.
Ganz genau.
Und da hat man so ein paar Fotos von euch beiden gesehen und da standen da so interessante Bildunterschriften.
Das ist
wie
genau diese Zeit gewesen.
Die Freundinnen gehen gern zusammen essen, beide lieben frische Salate und Gemüse.
Ja, ganz genau, ganz besonders. Ja, das war dann, glaube ich, auch so in der Not heraus, dass ich sie dann auch gebeten habe, oh, kannst du nicht, dass wir noch irgendwie eine andere Location haben oder dass ich da nicht immer nur zu Hause das machen muss. Und da war sie freundlicherweise bereit, wobei sie ja damals auch noch in der Öffentlichkeit stand, die war das Schokoladenmädchen bei Gunther Emmerlich, wenn sich da noch irgendjemand dran erinnert. Was war denn das? Unser Kessel Buntes, natürlich.
Aha.
Der ja noch mit drüber ein paar Jahre rübergezogen war in den Westen. Und da war sie, war ein ziemlicher Star im Fernsehballett, damals DDR-Fernsehballett, und hatte dann dieses Schokoladenmädchen, was es auf diesem Bild gibt, in Dresden, wo dieses Mädchen mit der Tasse Schokolade reinkommt. Und so hatte sie dieses Kostüm an und das hat sie da gemacht.
Ich habe das immer noch nicht verstanden, was ein Schokoladenmädchen
das
ist.
Das ist auch von diesem wahnsinnig bekannten Gemälde, Canaletto, ich bin mir nicht, nee, Canaletto war es nicht. Ein altes Gemälde, da ist ein, das heißt das Schokoladenmädchen und mir fällt nicht
ein. Und die ist immer in die Show reingekommen
ganz,
und hat so eine,
ganz genau.
so eine Tasse Schokolade.
Ganz genau.
Flüssig.
Ja, in diesem Kostüm. Und deswegen war das so.
Das ist ja auch absurd. Ja, das nächste Lied, das du mitgebracht hast, kommt von Udo Lindenberg. Wozu sind Kriege da?
Na. Ja, also das ist, abgesehen davon, dass mir die Musik wahnsinnig gut gefällt. Ich mochte immer, als er sehr engagiert war. Ich mochte das wahnsinnig gerne. Er war immer sehr politisch. Das hat was damit zu tun. Das ist jetzt auch wieder dramatischer, dass der Freund, von dem ich gesprochen habe, ist bei der Armee ums Leben gekommen. Und für mich hat sich nie, auch vorher, der Sinn von Armeen so richtig ergeben und der Sinn von der NVA schon gar nicht. Und ich finde es ganz furchtbar, wie junge Männer, egal in welcher Armee der Welt, gebrochen werden. Ob sie in den Irak einmarschieren müssen, ob sie auf den Falklandinseln sind oder wo auch immer oder einfach nur in diesen Dienst kommen. Und das war, dagegen ist die Bundeswehr wirklich ein Kindergeburtstag. NVA war, du gibst deine Persönlichkeit dort ab. Und das war einer dieser Titel, die mir so wahnsinnig aus der Seele gesprochen haben. Vor allen Dingen, weil das dann die Kinder auch singen.
Darf ich noch fragen, wie dein Freund ums Leben kam?
Autounfall. Also Gott sei Dank keine Schießaktion. Das war wirklich auch ein Unfall. Das hatte was damit zu tun, dass jemand, der das Fahrzeug mit den ganzen Soldaten drin gefahren hat, übermüdet war. Also eine hochdramatische oder hochtragische Geschichte. Die wollten halt alle nach Hause vom Nachtschießen. Und dann wird eben eine Pause ausgelassen, weil alle nach Hause wollen. Und dann passiert eben sowas. Und er war der Einzige, der überhaupt nur einen Kratzer hatte. Und das tut mir heute auch für den Fahrer, der auch nur ein einfacher Soldat war, wahnsinnig leid. Und da war auch nie ein Ansatz von einem Vorwurf bei mir, sondern es ist einfach diese Frage der Institution, dass da jemand hingehen musste, obwohl er das nicht wollte. Er ist stellvertretend für viele, viele andere junge Männer auf der ganzen Welt. Und deswegen ist das so ein Song, der mir total am Herzen liegt.
Keiner will sterben. Das ist doch klar. Wozu sind denn dann Kriege da?
Ich weiß nicht, wie ich es geschafft habe, aber nach der Frage, war dein Vater Chemiker, sind wir völlig abgekommen davon.
Ja, er war.
Er war. Mhm. Und deine Mutter, hat die auch gearbeitet oder war sie zu Hause?
Ja, das war eigentlich das sehr Untypische für die DDR. Normalerweise waren Kinder mal betreut im Hort, im Kindergarten. Mhm. Wo auch immer, Kinderkrippe und die Frau ist arbeiten gegangen. Auf der einen Seite finde ich das total richtig, dass es normal war, Kinder und Beruf unter einen Hut zu bekommen und dass du als Frau selbst gleichberechtigt warst, in Bezahlung, in allem. Meine Mutter hatte aber entschieden, zu Hause bleiben zu wollen, weil sie das Kind erziehen wollte und ich auch ein großes Wunschkind war von ihr. Und mein Vater hat einfach sehr gut verdient. Ich fand das sehr schön. Ich bin sehr angefeindet worden dafür, weil das macht man ja nicht. Meine Hausfrau, das ist bürgerlich, das ist westlich.
Von wem wurdest du angefeindet? Als Kind schon?
Ja, von Lehrern und auch von Mitschülern. Das war immer heikel. Und sie ist dann arbeiten gegangen, ich möchte jetzt nicht lügen, ich glaube, als ich 18 oder 19 oder als ich 20 dann war, als ich im Prinzip angefangen habe zu studieren, ist sie wieder arbeiten gegangen. Für meine Begriffe hätte sie das durchaus eher machen können, weil ich natürlich sehr behütet aufgewachsen bin. Ich habe auch wahnsinnig gerne mal nicht ständig unter Aufsicht gewesen wäre. Also gerne ab 14, so typische Pubertät.
Aber du konntest Freunde nach Hause einladen und so und... Aber wurdest halt so, es war sowas Gluckenmäßiges, da durfte nicht viel passieren, musstest du...
Weniger von ihr als von meinem Vater, also es war einfach so, was ich diskutiert habe, wann ich abends nach Hause kommen darf. Bei mir war selbst mit 16 um 10 Schluss. Und dann habe ich immer gesagt, ja, aber die anderen sind mir egal. Und wenn die anderen aus dem Fenster springen, dann Superspruch. Ja, und deswegen, ich habe schon versucht sehr zu rebellieren. Aber wenn du Einzelkind bist, hast du wirklich niemanden an deiner Seite. Es ist natürlich bei meiner Mutter auch so gewesen, dass sie sich immer wahnsinnig große Sorgen gemacht hat. Und natürlich auch erst ins Bett gegangen ist, wenn ich dann endlich mal kam. Aber nichtsdestotrotz haben wir ein sehr enges Verhältnis, weil ich habe natürlich, wir waren schon auch wie Freundinnen. Sie hat, was ich heute nicht mehr weiß.
Ist das gut? Ich weiß gar nicht, ob das so gut ist, wenn Mutter und Tochter
eigentlich
wie
nicht.
Freundinnen sind.
Aber nicht in das, wie wir heute denken, ich bin dein Freund, mein Kind, du bist mein Freund. Ganz so war es nicht. Ich hatte schon zu gehorchen und sie war meine Mutter. Aber da bin ich absolut deiner Meinung, dass der beste Freund des Kindes zu sein, bringt ihm nicht viel. Und es geht auch nicht darum, Kinder zu bespaßen, sondern sie müssen sich eben auch mal langweilen. Und dann aus Langeweile entsteht ja zum Beispiel auch Kreativität. Aber egal, jedenfalls meine Mutter sagt heute, das weiß ich nicht mehr so ganz genau, sie hätte mir meine Physik und Chemie und Englisch Hausaufgaben gemacht. Also
super.
Physik und Chemie sehe ich ein, aber bei Englisch finde ich mich so ein bisschen, glaubte ich eigentlich, dass ich das alleine gemacht habe.
Das ist ja ein Ding, dass eine Mutter so... Das ist ja also die Vorstellung, dass meine Mutter meine Physikaufgaben gemacht hätte. Ich wüsste gar nicht, welcher Teufel sie da hätte reiten sollen, abgesehen davon, dass sie wahrscheinlich genauso schlecht gewesen wäre wie ich.
Ja, eben meine nicht, weil sie eben auch selber in der Naturwissenschaft gearbeitet hat, vorher und auch danach wieder.
Wo, also in Jena, ich habe jetzt natürlich nicht mehr finden können, was damals irgendwie hip war. Also es gibt einen Klassiker dort seit 1966. Ich weiß nicht, ob der zu deinen Zeiten dann, als du, sagen wir mal so 15 oder 18 warst, der Rosenkeller, war das noch?
Ja, na klar, das war... der Studentenkeller, der beste überhaupt. Da kamst du aber auch wirklich nur mit Studentenausweis rein oder das hat dich jemand mitgenommen. Das heißt, es gab dann noch in Jena Lobeda, das sind diese schönen Autobahnblöcke, die da an der Autobahn sind, da wo ich aufgewachsen bin. Da gab es auch noch einen
Autobahnblöcke sind Plattenbauten
ganz
oder was?
Genau. Ah, ja, okay. Ich komme aus der Platte. Und da gab es auch noch einen, da kam man so ein bisschen besser rein. Aber der Rosenkeller war natürlich so schön, weil das so ein alter, mittelalterlicher Keller war. Also genau wie man, und das war super da. Und ich meine, es war einfach auch noch Schwerter zu Flugscharen. Also das war schon eine relativ heftige politische Szene. Und ich bin dann damit reingekommen, also entweder dich hat jemand mitgenommen oder dann, als ich eben 19, 20 war, ich war ja verheiratet, ich habe ja mit 20 geheiratet.
Was?
Ja, wir sind auch immer noch gut befreundet, alles gut.
Ach, das ist der Herr Sand? Ist
das nein, der? Nein, das nein, ist, nein, das, nein, ist, nein das ist der Herr Kleinert, geborener Müller. Nein, wirklich, also das ist...
Herr Kleinert,
der hat meinen Namen. Ganz genau, er wollte nicht mehr so heißen.
Das ging damals in der DDR
ja,
schon?
Ja, das ging. Aber nicht lange, noch nicht lange. Das waren vielleicht 5 Jahre oder so. Und der wollte, der war Journalist oder hat Journalistik, wie es damals hieß, studiert. Und da kam ich dann mit rein. Und das war eine ziemlich spannende Zeit.
Gut, also es war auch nicht so ungewöhnlich, mit 20 schon zu heiraten. Man hat ja auch relativ früh dann schon Kinder bekommen oder ein Kind gekriegt und dann auch eine eigene Wohnung. Das war ja oft der Weg zur eigenen Wohnung.
Ja, das war bei uns nicht so.
Also was führte denn dazu, dass du diese Vision nicht hattest? Wusstest du schon, dass du eigenständig sein willst, dass du Schauspielerin sein willst? Hat dich das schon ganz früh gerufen? Weil da gibt es ja noch so eine komische Lehre dazwischen als Keramikfacharbeiterin oder so, ne?
Also es war so, dass ich... Also das war schon immer mein Kindheitstraum war, der Geschichten zu erzählen. Und da war mir erstmal eine ganze Weile egal, ob ich das als Sängerin tue, als Schriftstellerin tue oder als Schauspielerin. Und als Sängerin habe ich mich nicht, also glaubte ich, dass meine Stimme nicht von der Substanz nicht reichte. Und bei Schriftstellerin war das Problem, man musste Germanistik studieren. Und man konnte ja nicht eben mal als Schriftsteller arbeiten, sondern musste ja eine Ausbildung haben. Und das war Berufswunsch Lehrer, das war festgelegt. Für mich unfassbar. Und ich bin natürlich mit den ganz vielen alten Schwarz-Weiß-Filmen aufgewachsen. Das hat mich immer fasziniert und deswegen wollte ich natürlich auch Schauspielerin werden. Dann war es so, dass meine Mutter mir alles rausgesucht hatte, weil im Osten lernte man ja alles. Also man hatte ja immer für alles eine Ausbildung und sagte, pass auf, du musst entweder die 10. Klasse haben und eine abgeschlossene Berufsausbildung oder Abitur, bringst deinem Vater bei. Und ich so, weiß ich nicht. Mein Vater war sehr streng. Deswegen, ich glaube, er hatte dann letztendlich gar nicht so ein Problem damit. Ich glaube, er hätte mich aber lieber so als Direktrice in einer Modefirma gesehen, weil ich war ein Kind, was immer sehr viel außerschulisch gemacht hat und machen musste. Heute bin ich darum froh und bekam dann auch so ein bisschen eine Malerei-Plastik-Ausbildung. Wenig Talent, sage ich dazu nur. Bei mir war wenig Talent. Also was habe ich gemacht? Abitur war klar, muss ich machen. Ich wollte aber von zu Hause weg, ich wollte raus und habe dann eine Berufsausbildung mit Abitur gemacht, Facharbeiter für Keramtechnik mit Abitur. Das ist maschinelle Porzellanherstellung mit Stückzahlen von etwa 8000.
Du redest ein bisschen.
Genau.
Und das letzte nochmal, maschinelle was?
Porzellanherstellung. Also wir haben mit Tropa-Geschirr hergestellt in Kolditz.
Wie hast du es formuliert? Maschinelle, du hast das so wie so ein Fließband.
Das habe ich schon so oft gesagt.
Sag's noch einmal.
Maschinelle Porzellanherstellung mit sehr hohen Stückzahlen.
Genau,
also
okay. Nicht,
dass da man denkt, Töpfern, Bemalen und Kunst, no.
Mit einem Haarpinsel male ich deinen Namen auf ein Reiskorn.
Nein, gar nicht. Also es war einfach wirklich Akkordarbeit. Und
hast du so ein Häubchen gehabt und hast an so einer Scheibe gesessen?
Da ist nicht die Scheibe, weil das macht eine Maschine. Da hast du einfach nur die Masse, so ein großer, fetter Strang, der ist so...
Wie so ein Stollen?
Ja, 40 Zentimeter, ungefähr wie so ein Stollen, nur richtig rund, wie Knetmasse. Da hast du einen großen Eierschneider gehabt, den hast du dann rüber, hast die Masse, die Wurst da reingetan, dann hast du das einmal durchgeschnitten und dann hast du die Dinger auf so Tellerformen geklatscht, dann kommt so ein Rollerkopf runter und formt es aus. Und das den ganzen Tag.
Oh Gottes Willen.
Da bist du blöde.
Oi.
Und alle, die dorthin gegangen sind, hatten den Berufswunsch danach, etwas Künstlerisches zu studieren. Mhm. Davon sind ungefähr 1% haben das geschafft. Das habe ich mir dann relativ schnell abgewöhnt.
Gott sei Dank. Grönemeyer, Flugzeug im Bauch soll diese erste Stunde beschließen.
Mhm.
Du kannst jetzt noch kurz was dazu sagen, wenn du möchtest.
Flugzeuge im Bauch war tatsächlich auch in dieser Zeit Facharbeiter für Keramtechnik. Weg von zu Hause, alleine, traurig, erste Liebe. Ein ganz wichtiger Song.
Auch eine eigene Wohnung schon? Ein eigenes Zimmer irgendwo?
Nein.
Noch in Jena?
Da war ich noch in Jena. Da hatte ich natürlich mein eigenes Zimmer zu Hause und ansonsten zu dritt oder zu sechst auf Bude im Internat.
Naja.
Ja, man aber gönnt sich ja sonst nichts. Ne?
Durch sowas mal durch.
Radio 1. Hörbar Rust.
Die Schauspielerin Petra Kleinert ist heute zu Gast, kommt aus Jena. Nun ist ja Jena bekannt als Zentrum der Optik- und Feinmechanikindustrie. Ich habe gelesen, dass zu DDR-Zeiten das Kombinat Carl Zeiss 60.000 Mitarbeiter hat. Heute hat Jena ungefähr 105.000 Einwohner. Das heißt, die meisten Menschen um dich herum werden irgendwie mit diesem Kombinat zu tun gehabt haben und gearbeitet haben.
Das war auch so. Also das war der Hauptarbeitgeber. Du hattest noch Jena Glas, also Schott. Also du kennst ja dieses feuerfeste Glas, sowas. Jena Farm, das waren die drei Hauptarbeitgeber, die Jena hatte. Und das war schon für viele Menschen eine Katastrophe, als es dann erstmal abgewickelt und verkleinert wurde. Ich habe jetzt allerdings zu Jena gar keinen Bezug mehr, weil meine Eltern sind nach Potsdam gezogen vor 3,5 Jahren. Mein Vater ist vor 1,5 Jahren verstorben, der war sehr alt und sehr krank. Und einer meiner engsten Freunde, mit dem ich mich befreundet, der lebt jetzt in Frankfurt am Main. Also wir sind so eine Sandkastenfreundschaft. Deswegen habe ich zu der Stadt nicht mehr so viel Beziehung.
Und wenn du zurückgehst dorthin, gibt es Plätze, die du aufsuchst, die sich verändern oder verändert haben? Oder ist vieles geblieben, wie es war?
Es hat sich schon viel verändert. Der ganze Stadtkern ist anders geworden. Es ist vieles ja, vieles ist vertraut. Also alles zum Beispiel, was jetzt so diese Auen, das Grüne in Jena betrifft, das kenne ich noch gut. Aber so der Stadtkern, der hat sich schon sehr verändert. Das Historische ist natürlich geblieben. Es gibt da eine ganz, ganz süße kleine Gasse, die Wagnergasse. Das ist eine ganz niedliche Kneipengasse, weil die Stadt hat natürlich viel Zulauf durch die Studenten, was toll ist. Was eine Stadt ja immer ganz, ganz besonders macht. Und von den Studenten, von denen ich weiß, die ich manchmal treffe oder spreche, ach, ich studiere in Jena, ach ja, die lieben das da. Das muss eine tolle Atmosphäre sein.
Wo habt ihr Urlaub gemacht?
Dieses Jahr?
Also, nee, damals.
Damals, ach so. Damals Urlaub, ja, einen ganzen Ostblock. Also ich bin mit meinen Eltern immer in Campingurlaub gefahren.
Mit Wohnwagen oder einfach mit Zelt?
Nein, nicht mit Wohnwagen.
Oh, das hat
mit
dir nicht Zelt. Gefallen?
Nein, nein.
Warum denn nicht? Kinder finden doch sowas toll.
Ja, aber nicht, wenn man jeden Tag woanders ist. Also es wurde dann, wir fuhren runter nach Bulgarien durch all die Länder. Damals Tschechoslowakei, Ungarn, Rumänien, Bulgarien, auch sehr lange, das war wirklich sehr exklusiv, das muss man sagen. 5 Wochen, mein Vater hatte relativ viel Urlaub, sicherlich auch noch Überstunden, die er abgebummelt hat. Dann eben mit einem etwas größeren Zelt, wo meine Eltern schliefen. Anfangs schlief ich da mit drin, dann hatte ich mein eigenes Zelt. Es war halt immer, entweder es hat geregnet oder es war ganz viel Krabbelzeug dabei. Wir waren jeden Tag woanders. Ich musste in jedes Museum, in jede Kirche, in jeden botanischen Garten, und das ist nicht so das Richtige für ein Kind. Also es war wenig Ruhe und Entspannung dabei.
Du hättest dir vielleicht Strandurlaub gewünscht.
Natürlich.
Mit einer Freundin.
Natürlich.
Aber du warst zu behütet.
Ja.
Und wann war das möglich? Wie alt musstest du werden, um das erste Mal zu machen?
3.
Du bist mit 3 zum ersten Mal allein ans Meer gefahren.
Nein, ach so, allein meinst du, allein. Allein, ich glaube, ja, der war so skurril, der Urlaub.
Was war 3 für eine Antwort auf welche Frage?
Da musste ich mitfahren mit meinen Eltern. Nein, der erste, ich glaube, bis 15 ging das, ab 15 habe ich mich geweigert. Da habe ich wirklich gesagt, ich mache das nicht mehr mit. Gab es auch Riesenkrieg zu Hause. Der erste alleinige Urlaub, den ich damals machte, das war so absurd, war mit 16 mit 3 meiner besten Freunde. Mit Annette, Ralf und Christian. Mit Christian bin ich heute noch befreundet. Das ist mein Sandkastenfreund. Der so. Was haben wir gemacht? Wir sind im Campingurlaub gefahren. Vollkommen bescheuert und sind in Richtung Senftenberg an einen See. Senftenberg war damals noch Braunkohleabbaugebiet. Das heißt, da war nichts, es war alles dreckig immer. Also das ist kein Wir haben dort an diesem See gezeltet und haben dann Muscheln gekocht, weil ich dachte, naja, das muss doch auch essbar sein. Das war ein völlig absurder Urlaub. Ich glaube, nach 4 Tagen sind wir dann zurückgefahren, weil wir keine Lust mehr drauf hatten.
Ihr habt Muscheln gekocht, die
ja,
ihr da an
Teichmuscheln.
Teichmuscheln gekocht.
Weil ich hatte ja vorher Muscheln gegessen im Schwarzen Meer. Da ging das ja auch. Und dann haben wir die gekocht und dann sagte Ralf, was war denn da? Peter, ich weiß nicht, das sieht doch nicht so gut aus.
Man hätte euch gefunden, hätte auf so einen Kollektivselbstmord wahrscheinlich auch schließen können.
Ja, ne? Wir haben es einfach, hat keiner runtergekriegt. Also wir haben es dann wirklich.
Und dann nach 4 Tagen zurück und die Eltern waren aber noch unterwegs, sodass du dann zu Hause sturmfreie Bude hattest und richtig ein bisschen feiern konntest.
Genau.
Und hast du oft vom Westfernsehen gehangen?
Eigentlich immer. Also bei uns war es so, Tagesschau war Pflicht. Ich habe die aktuelle Kamera nie gesehen. Nur du bist halt in dieser Schizophrenität, diesem Schizophrenen aufgewachsen. Also, das hast du hier gehört, das darfst du in der Schule aber nicht sagen. Also sprich, wenn wir Staatsbürgerkundeunterricht hatten, musste man ja so gewisse Dinge vom großen Bruderland wissen oder was wieder der Parteitag, was da wieder beschlossen worden ist. Und das musste man sich dann, da hat man schnell mal ins neue Deutschland reingeguckt. Aber grundsätzlich haben wir nur Westfernsehen geguckt. Außer Montagabend, 2. Programm, DDR-Fernsehen, kam 20 Uhr ein alter Film.
Ah ja.
Und dann hat man 21.30 Uhr ganz, 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 ganz schnell umgeschaltet, weil da kam der schwarze Kanal. Den habt ihr immer geguckt.
Ich bitte dich. Ich bitte dich.
Doch, um euch zu amüsieren. Ihr habt das ja zum Amüsement gesehen. Bei uns war das bittere Wahrheit.
Marla Glenn hast du mitgebracht. Mhm. Control. Wofür steht das Lied?
Das Lied, ich bin seit fast 17 Jahren mit meinem Mann zusammen. Also wir sind nicht verheiratet, aber er ist mein Mann. Und das war die erste Zeit. Und das war so ein ganz wichtiger Song für mich. In der Zeit haben wir uns zusammengerauft und da habe ich diese Platte entdeckt und habe gerade, das hat gar nichts was mit dem Text zu tun, sondern eigentlich nur mit der Musik zu tun, die mir da wahnsinnig Kraft gegeben hat und gut getan hat. Und es ist auch noch eine gute Freundin, die hat mir Marla Glenn eigentlich jetzt wieder ans Herz gelegt, weil sie mir die Platte nochmal geschenkt hat, auch in einer Zeit, wo es ihr nicht so gut ging und sie aber sagt, das gibt mir ganz viel Kraft. Und ich erinnerte mich dran, denke, ja, Das kenne ich doch.
Control von Marla Glenn. Zu Gast ist heute Petra Kleinert. Als du den Song anmoderiert hast, hast du gesagt, der ist für deinen Lebenspartner. Wir können ja ruhig sagen, wie er heißt. Jan?
Ruzicka.
Ruzicka.
Ja, ist ein bisschen schwierig auszusprechen.
Ich hätte ihn jetzt falsch ausgesprochen. Er ist Regisseur.
Ganz genau. Ja, das ist ein tschechischstämmiger Name. Und da wir ja alle Russisch hatten, können wir das dann ein bisschen besser aussprechen. Und jemand, der kein Russisch hat, sagt immer Ruzicka.
Ja, hätte ich jetzt wahrscheinlich auch um mich in Grund und Boden gestellt.
Nein, musst
ja?
du nicht. Das ist, er ist das gewohnt.
Du hast gesagt, das ist auch ein Song gewesen aus einer Zeit, in der wir uns zusammengerauft haben. Ja. Was meinst du denn damit?
Na, das allererste Jahr, in dem wir dann zusammenzogen. Also wir hatten uns ein Dreivierteljahr vorher kennengelernt und waren eben beide auch noch in Partnerschaften, die zwar schon vorbei waren, aber aus dem man sich aus der berühmten Bequemlichkeit und anderen Punkten noch nicht gelöst hat. In der Zeit haben wir uns dann gelöst und dann sind wir zusammengezogen. Und das ist dann schon, ich war Ende 20, also ich glaube 27 und mein Mann war 36. Das ist schon Zeit, die man gelebt hatte. Und wenn dann auch, sage ich mal, zwei relativ eigenwillige Menschen aufeinandertreffen, da kommt es erstmal zu Spannungen. Und das ist das berühmte erste Jahr, in dem man sich dann zusammenrauft und wo klar ist, wo geht die Reise möglicherweise hin. Und das war oft sehr, sehr schön, auch oft sehr schmerzhaft. Und da war das ein Titel, der mir sehr viel Kraft und Halt gegeben hat.
Und hast du, als ihr zusammengezogen seid, dir noch so eine Hintertür offen gehalten?
Nein.
Mit einem Untermiet, deine eigene Wohnung?
Nein,
gleich
gar
dann
nicht,
aufs Ganze.
Alle beide nicht.
Ja, okay.
Also das hätte ich auch sehr unfair gefunden, sondern das war, ich weiß, dass mein Ex-Freund zu der Zeit immer noch versucht hat, mich zurückzuholen. Ich habe ihm damals ganz klar gesagt, selbst wenn das hier scheitert, komme ich jetzt nicht zurück, sondern entweder wir versuchen das, und ich glaube, es kann auch nicht anders funktionieren, entweder wir versuchen das jetzt, Beziehung ist schwer und wir haben es ja auch geschafft.
Ja.
Also wir sind extrem schön zusammengewachsen.
Also ich habe ja nur wenig über dich gefunden und du bist mir sehr sympathisch. Es gibt aber einen Satz, da habe ich gedacht, oh, was hast du denn da gesagt? Das ist aber echt komisch. Aber vielleicht bist du ja auch falsch zitiert worden. Vor 6 Jahren in einem Interview hast du auf die Frage, ob ihr denn auch mal heiraten wollt, gesagt, auf gar keinen Fall. Ich will von einem Staat, dem ich kritisch gegenüberstehe, kein Zertifikat darüber, dass ich mit einem Mann zusammen bin.
Ja, das ist, das sagt natürlich nicht alles aus. Also für mich ist, ich brauche kein Zertifikat. Egal von wem, auch weder von der Kirche noch von einem Staat. Ich entscheide, mit wem ich zusammen bin. Ich bin einmal geschieden. Also für mich hat das Sakrament der Ehe keine wirkliche Bedeutung. Ich will aber nicht, ich kann jeden verstehen, der das macht, weil das kann sehr romantisch sein oder es ist die Sicherheit der Kinder oder was auch immer. Aber ich bin, das hat vielleicht was damit zu tun, woher ich komme. Ich komme aus der DDR und bin in einem Staat gewesen, mit dem ich nicht viel anfangen kann. Mit diesem Staat kann ich an vielen Punkten auch nicht so sehr viel anfangen.
Mit dem jetzt hier?
Ganz genau, ganz genau. Das ist gar keine Frage, das ist der Preis der Demokratie, dass Rechtsextremismus oder rechte Parteien zugelassen
oder Linksextremismus
werden. Oder links, was auch immer. Alles, was extrem ist sinnlos. Auf der anderen Seite haben wir ein wahnsinniges soziales Netz. Ich glaube, es gibt kein Vergleichbares in der Welt. Das darf man immer nicht vergessen. Aber ich bin einfach nicht sehr glücklich mit der Politik, die so gemacht wird. Und das hat vielleicht auch was mit meinem Freiheitsgedanken zu tun. Das würde jetzt nicht heißen, in Schweden würde ich mich jetzt vielleicht verheiraten lassen. Das hat wirklich etwas mit einer Nicht-Obrigkeitshörigkeit zu tun. Und deswegen ist es eigentlich egal, das gilt genauso wie für alle Armeen der Welt, gilt das dafür, dass ich mich nicht von einem Staat reglementieren lassen möchte, dass ich sozusagen
anerkannt
bin, dass das mein Mann ist. Und das könnte Schweden sein, das könnte Russland sein, könnte die USA sein, das wäre mir egal. Also das ist einfach ein bisschen plakativ ausgedrückt.
Sehr plakativ,
das kann man
junge
so
Frau.
Sagen. Ja.
Was haben wir denn jetzt hier? Oh, Nina Simone, Ne me quitte pas. Ja. Das ist natürlich auch an Jan gerichtet. Hallo, verlasse mich nicht. Aber wahrscheinlich ist das wird er das auch singen, umgekehrt. Ihr seid schon sehr eng miteinander, ne?
Das ist irgendwie auch in den letzten Jahren sehr so geworden, dass wir uns unglaublich ungern trennen voneinander. Also nicht so diese Paare, die immer auseinander so weiße Schnäbeln in der Öffentlichkeit oder immer, wir gehen auch nie Händchen halten durch die Gegend. Das hat auch was damit zu tun, dass er viel größer ist als ich. Und
na, aber so eine Hand kann man doch immer noch mal nach oben reichen.
Ja, genau so. Ja, aber das Schrittmaß stimmt nicht.
Also er geht auch anständig wie ein Mann eben, ja, einfach schon ein paar Schritte vor der Frau ganz gehen, genau, muss, geht der Schritt.
Dreht sich noch einmal so um. Also, so.
Es gibt in den USA so Bänder, habe ich gesehen, die man sich ums Handgelenk machen kann, wenn Mütter Angst haben, dass ihre Kinder in so einem Chaos verlieren. Sowas solltet ihr vielleicht mal probieren, um so eine gewisse Nähe auch in der Öffentlichkeit deutlich zu machen. Nina Simone, ne me quitte pas.
Ne me quitte pas. Il faut oublier tout, pas oublier.
Radio 1. Hörbar Rust.
Mein heutiger Gast Petra Kleinert kam am 6. Juli 1967 zur Welt. Genauso wie die Sängerin, die ich für sie mitgebracht habe. Heather Nova, Gloomy Sunday. Radio 1, die Hörbar Rust, heute mit der Schauspielerin Petra Kleinert. Und wenn Sie eben dieses gehört haben, dieses Geräusch, das entsteht, wenn ein Mobiltelefon den Sender sucht, wie heißt das, ja, die Antenne, der Anschluss.
Die Frequenz.
Ja, danke. Da hat deine Mutter, die hätte gar nicht deine Physikaufgaben machen müssen. Du bist ja voll drin im Thema.
Ein bisschen was ist dazugekommen. Frequenz weiß ich einfach durchs Drehen, wenn man das Handy ausmachen soll, weil das sonst die Frequenzen des Tones sucht, beziehungsweise der Sende. Also gerade wenn du mit Mikroport arbeitest, dann...
Mit Mikroport?
Ja.
Das ist ja kein Schauspieler. Gerade wenn du mit Mikroport arbeitest.
Beim Drehen, wenn du Steckmikro kriegst, weil du es mit nicht
das
angeln.
Das nennt sich Mikroport.
Genau, ja. Steckmikro, was auch immer. Und das ist das, was dann was du hoffst, dass sie es rausziehen, wenn du da zwischendrin mal auf Toilette musst.
Mir ist das neulich passiert. Das war ganz schlimm. Ich habe eine Pressekonferenz moderiert. Und dann bin ich rausgelaufen, weil ich einen Migräneanfall hatte, ja, und musste mich übergeben. Und als ich hochgucke in den Spiegel, habe ich gesehen, dass dieses Ansteckmikro noch an meinem Revers war.
Vielleicht hat das jemand rausgezogen. Es hat, oder haben
Gott
sie es
sei
gehört?
Dank hat der Tonmann reagiert. Aber jetzt stell dir mal vor, das ist ganz schlimm.
Habe ich schon erlebt. Ich habe Brandenburger Theater, Generalprobe des Theaterballs. Ich musste moderieren. Es war eine Katastrophe. Und der Intendant war wirklich einfach so, wie man sich Provinztheater vorstellt. Und wenn dann so junge Schauspieler, die dann auch noch eine große Klappe haben, so wie ich damals, rannte raus nach irgendeiner Anmoderation, dann passierte irgendwas auf der Bühne und der Tonmann hatte mich nicht rausgezogen, durch den ganzen Saal ging. Mein Intendant saß unten. So eine Scheiße habe ich meinen Lebtag noch nicht erlebt. So ein Vollidiot, der da unten sitzt. Ja, bin dann relativ schnell dort weggegangen.
Und wurdest auch gar nicht mehr gebucht, habe ich gehört.
Mich hat dort sowieso nicht.
Mensch, wir haben noch gar nicht über deine ganzen beruflichen Stationen gesprochen. Das war so ein Parlieren, so ein lustiges. Das machen wir, aber das machen wir ja gleich. Viel Zeit haben wir eh nicht mehr. Aber wir machen es gleich nur jetzt erstmal. Muss ich ja erklären, warum es eben gemacht hat. Du hast nämlich mal gemeinsam mit deinem Mann Jan und deinem Verflossenen Herrn Sand einen Jacques Brel-Abend gemacht.
Ein Stück.
Oder ein Stück, ja, genau, das ging auch auf Tour?
Nein, das haben wir tatsächlich wirklich nur für einen einzigen Abend gemacht am Schillertheater. Haben das alles selber produziert und hätten dann die Möglichkeit gehabt, das auch am Kurfürstendamm zu machen, aber das wäre wieder mit eigenem Risiko gewesen. Also das war so, wir haben da schon ganz schön draufgezahlt auf den Abend und so nochmal da in eigenes Risiko zu gehen, hatte ich da nicht wirklich Lust. Und da gibt es immer diesen schönen Spruch in The Producers, diesem wunderbaren Musical, gebe niemals, 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 niemals eigenes Geld in einer Theaterproduktion. Und das würde ich einfach auch nicht nochmal machen.
Jedenfalls hast du da gesungen.
Genau.
Du bist ja sowieso, du Sprichst fließend drei Fremdsprachen?
Nein, das stimmt
nicht. Ach, natürlich.
Nein, ich spreche fließend Deutsch und relativ gut Englisch und ein wenig Französisch.
Und Russisch?
Ganz wenig, ja.
Also in deinem Agentursteckbrief steht...
Nicht fließend. Nein, das stimmt nicht.
Nein? Nein, da steht aber auch, dass du Fußball spielst.
Ja, das stimmt. Also ich habe Fußball gespielt, richtig gut auch. Aber das ist, ich kann es, ich könnte es abrufen jetzt. Aber das ist nicht etwas, was ich jetzt jeden Abend tue oder so.
Wie groß ist denn eure Wohnung? So, und jedenfalls durch diesen Jacques Brel-Abend, du warst die grüne Fee, du warst Absinthe sozusagen.
Mhm. Genau.
Die Muse, die ja im Absinthe angeblich wohnt.
Also eigentlich seine alter Ega, habe ich immer gesagt, weil ich habe das Stück dazu auch geschrieben. Also, und ich suchte einen Aufhänger, warum muss eine Frau unbedingt mit auf der Bühne sein? Also warum singt die diese Lieder? Und das war so mein Aufhänger zu finden, dass er sich seiner weiblichen Seite stellen muss und dass sie im Laufe des Abends auch, das ist die letzte Stunde oder letzten zwei Stunden vor seinem Tod, sein Leben noch mal so ein bisschen erlebt.
Und da du ja auf Französisch gesungen hast, habe ich eben, als die Musik lief, gesagt, sag mal, Petra, und meinst du könntest so ein bisschen was singen? Und dann, oh, was dann geschah, oh Gott, dass sie das nicht mit angehört hat. Ich habe gewusst, dass sie das fragt. Ich habe ja, als wenn ich gar nicht mehr im Raum wäre. Ich habe mir schon gedacht, dass sie heute Morgen, habe ich noch gedacht, oh nein, das wird sie nicht machen. Das ist ja unglaublich. Das ist hin und her. Nein, ich habe ein Loch im Kopf, ich weiß. Und ich immer so, ist ja nicht schlimm, muss ja nicht. Mir fällt gerade gar nichts ein. Ja, du musst ja nicht. Also, das ist verrückt, mein Kopf ist gerade leer.
Ich kann mir keine Texte merken.
So, und dann habe ich gesagt, gut, dann werde ich mal eben mit meinem Telefon online gehen und dir einen Text heraussuchen, wenn du möchtest. Und dann habe ich das gemacht. Und jetzt gibt es eine kurze Darbietung von The Man I Love, richtig? Genau. Soll ich weggucken?
Nö.
Darf ich weggucken? Ich finde es immer komisch, ja, Menschen anzugucken, die so singen. Gut.
Someday he'll come along, the man I love, and he'll be big and strong. The man I love, and when he comes my way, I'll do my best to make him stay.
Na, singst du denn Jan auch manchmal vor? Vielen Dank für diese Darbietung.
Er mag das total gerne, weil ich habe dann, nachdem wir vor sechs Jahren, das ist jetzt schon wieder her, oder nee, fünf, diesen Abend gemacht haben, habe ich gesagt, ich möchte eigentlich wieder Gesangsunterricht nehmen. Also ich habe eine Ausbildung, aber eben keine klassische, und habe da angefangen, wirklich dann auch nochmal von null anzufangen. Und das mag der schon sehr gerne, wenn ich singe. Er mag nur nicht, also er mag das sogar sehr, sehr gerne. Er mag nur nicht so sehr gerne, wenn ich meine Stimmübungen mache. Das mag aber auch meine Katze nicht. Das ist... ja, sowas zum Beispiel. Oder sie ging gut ging sie. Also solche Sachen. Und das die ganze Zeit.
Das nervt mich selber auch. Ja, und dann findet man den anderen ja auch irgendwann nicht mehr sexy, wenn er so komische Sachen sagt. Ja, und sich so, oder?
Doch, ja, nein? Deswegen mache ich das nämlich wirklich auch, wenn er nicht da ist. Dann kann ich aber auch in Ruhe singen. Das Problem ist nur, mein Nachbar, den ich wirklich auch sehr schätze, ist Opernsänger. Und das heißt, wenn ich übe, mache ich alle Fenster zu, weil dann treffen wir uns irgendwo auf der Straße und sagt er, du, aber das C da oben, das war aber nicht ganz sauber. Und dann hast du... willst du einfach auch nicht mehr üben, du willst, dass dich keiner hört.
Ich verstehe, was du meinst.
Ja.
Mahalia Jackson hast du mitgebracht, Lord's Prayer. Und das ist so eine Live-Version, auf die du Wert gelegt hast.
Ja.
Und die haben wir auch offenbar im Archiv gefunden. Haben wir, Miriam? Sie sagt, ja, klar.
Ja, das ist so, weil wir ja gerade beim Singen sind, das ist so, was die Frau rüberbringt an Brennen, an ursprünglicher Musik, ist für mich fast ohne anderes Beispiel. Und das ist aufgefallen ist sie mir in einem Douglas Sirk-Film, da singt sie zur Beerdigung einer schwarzen Frau und weint dabei. Und ich weiß, sie hat wirklich geweint. Das war nicht für die Kamera und Show. Und das ist ein Moment, der ganz schwer auszuhalten ist. Und das ist, ich sage, ich habe dieses Lied mitgebracht, stellvertretend erstens natürlich für die Ursprünglichkeit der Musik, die in meinem Leben eine ganz große Rolle spielt. Wie man wirklich ernsthaft sich da drin verlieren kann. Sie ist ja auch hochgläubig gewesen. Und natürlich auf der anderen Seite auch wieder für eine Vielzahl von Filmen, mit denen ich aufgewachsen bin und die mich sehr geprägt haben. Und Douglas Sirk war ein Regisseur, der diese Phase an Schwarz-Weiß-Filmen auch sehr geprägt hat.
Gut, das hören wir jetzt. Petra Kleinert ist heute hier zu Gast, die Schauspielerin. Und falls Sie von Anfang an dabei sind und sich sagen, Petra Kleinert, Petra Kleiner, Name, was hat sie denn nochmal? So, also natürlich, kommt zu einem späten Zeitpunkt. Du hast erstmal nach deiner Ausbildung viel Theater gespielt, auch, aber ab 93 viel Fernsehen. Du warst bei Sperling dabei mit Dieter Pfaff, unser Lehrer Dr. Specht. Da hattest du auch immer tragende Rollen, also die auch so fortlaufend waren. Also warst Hauptcast, nennt man das, glaube ich, ne? Dann jahrelang als eine der beiden Kommissarinnen von Doppelter Einsatz. Das ist ja eine RTL-Serie gewesen, 93 bis 2007 lief die. Also wirklich sehr lang, eine der ersten Krimiserien, in denen Frauen so die Hauptrollen spielten. Ja. Und du warst von 99 bis 2003 dabei.
Genau.
Was ja auch, glaube ich, ganz schön ist, da regelmäßig was aufs Konto zu kriegen. Aber irgendwann hast du wahrscheinlich gesagt, oder ganz haben die gesagt?
Nee, ich habe gesagt, ich bin sowieso niemand, der wahnsinnig lange bei einer Sache bleiben möchte. Ich fange mich dann immer schnell an zu langweilen, am meisten mit mir selbst. Und das war 5 Jahre. Ich bin eigentlich deswegen so lange geblieben, weil ich mich sehr gut mit meiner Kollegin verstanden habe und einfach die Leute auch sehr mochte, Despina Paiano. Und dann war es aber einfach auch in dem Punkt, wo ich merke, es verändert sich nichts mehr. Und es war sehr die Quote, die drückte. Die war früher nicht so. Also da konnte man auch immer noch mal den einen oder anderen Film, die haben uns relativ viel Freiheit gelassen und irgendwann war das eben dort auch vorbei. Und ich mochte mich auch nicht mehr hören als, wann waren Sie, wo waren Sie gestern 19 Uhr? Also diese typischen Fragen. Und wir hatten da relativ viele Freiheiten, weil es immer eine persönliche Involvierung war. Und ich fand, es war an der Zeit, das goldene Kalb zu schlachten und etwas Neues zu machen.
Du hast ja auch, als ich mir bei Wikipedia deine Vita angeguckt habe, oder Filmografie heißt es dann, glaube ich, du bist ja gut gebucht. Also das ist tatsächlich so, also ist ja nicht bei jedem Schauspieler so, da sind dann schon mal so 2-3 Jahre dazwischen, wo man merkt, oh, da gibt es vielleicht einmal so ein Fall für zwei, eine kleine Nebenrolle, aber du bist zuverlässig gebucht, das ist ja auch ganz beruhigend, dann kann man ja auch ruhig mal aus solchen Projekten aussteigen. Du hast 2007 eine Serie gespielt, auch als Hauptcast, Die Stein, mit Julia Stemberger, da gibt es jetzt eine neue Staffel, die gerade läuft. Da geht es um ein Internat, glaube ich.
Nee, das ist Schule. Also Schule. Nicht mit Internat. Aber die haben angebunden Reitunterricht.
Ach so.
Also quasi, dass die Kinder noch mal raus können. Und, aber das ist kein Internat.
Okay. Und was du auch machst, und das ist ja eine Serie, die viele wirklich lieben, man muss aber erst mal drauf gestoßen werden. Also auch gerade, weil es so ein Sendeplatz ist. Mit Caroline Peters, die auch schon mal hier war. Eine ARD-Serie um 20.15 Uhr am
Dienstag
immer. Okay. Und die erste Staffel, die wurde von der Kritik total gelobt, aber die war quotenmäßig so ein bisschen, naja. Man hat sich aber überlegt, eine zweite zu machen und die ist da auch richtig abgegangen. Also da habt ihr richtig gute Zahlen gekriegt.
Also das war, im Prinzip waren das einmal 6 und einmal 7 Folgen. Also es ist eigentlich eine ganze Staffel, nur dazwischen lagen 2 Jahre, weil die ARD hatte mehrere Formate ausprobiert und wir hatten das Glück, dass wir weiter gedreht wurden. Und das ist halt sehr, sehr spezieller Humor und das
super.
Macht wahnsinnig
also,
viel Spaß.
Tolle Bjarne Mädel ist dabei und wie heißt die?
Maike Droste. Wunderbar, ja.
Genau, und ihr habt einfach, das ist so liebevoll gemacht. Das ist ein ganz schöner Humor und das gefällt einfach vielen Leuten, die ich denke mal vielen Radio 1 Hörern würde es gefallen oder wird es auch gefallen. Und die gute Nachricht ist, dass ihr jetzt auch gerade eine neue Staffel dreht, die wahrscheinlich im Herbst nächsten Jahres ausgestrahlt wird.
Ich vermute, dass es dann wieder relativ zackig geht mit den Sendeterminen.
Aber ihr seid also noch dabei. Ich glaube, ab Februar wird auch wieder gedreht.
Genau,
ne?
Ab Februar drehen wir wieder weiter und das muss dann immer in der Postproduktion sehr, sehr schnell gehen.
Und gibt es noch ein anderes aktuelles Projekt, auf das du hinweisen möchtest? Das machen Schauspieler ja gerne.
Prinzip drehe ich
jetzt an diesem Jahr rauskommt.
Da bin ich immer ein bisschen überfragt,
weil du das ja vorher schon drehst und
genau.
Genau,
für mich ist das dann durch. Es sind jetzt ein paar Sachen von mir gerade gelaufen. 2 Filme sind gerade gelaufen. Dann ist eben läuft Serie. Ich drehe als nächstes ein starkes Team und ich habe mehrere Sachen in Vorbereitung, die ich zusammen auch mit anderen entwickelt habe. Die sind gerade in dem ganz, ganz heiklen Stadium, ob sie durchgewinkt werden oder nicht. Es ist eine etwas angespannte Woche und ansonsten schreibe ich auch sehr gerne. Und ich momentan aktuell schreibe ich gerade für die Gerrit Kling und mich, was ich eigentlich nie tun wollte, selber mitzuspielen, wenn ich schreibe. Gut, bei Absinth habe ich es auch gemacht bei dem Theaterstück, aber hier ist es so ein bisschen auch aus der Not heraus, weil uns unser Auto abgesprungen ist. Und wir entwickeln zusammen mit einer Produzentin gerade das Exposé, aber ich würde das Drehbuch dann nicht schreiben. Ich finde das immer ein bisschen eitel und ein bisschen komisch. Und da sind wir dabei, eine Tragikomödie für 2 weibliche Hauptrollen zu entwickeln. Und das ist mühevoll, macht aber viel Spaß.
Jetzt kommen wir an den Punkt, ich verkaufe den jetzt als feste Rubrik, ich habe es aber erst einmal vorher gemacht, noch Geburtstagsmenschen raten, ganz schnell, in einer Minute. Ganz wenige Stichworte gebe ich dir und du musst auf die Person kommen, die sich dahinter verbirgt. Ja?
Okay.
Wer hat an deinem Tag Geburtstag auch am 6. Juli? Frau, du kommst sofort drauf. Mhm. Tod, Malerin, Augenbrauen.
Frida Kahlo.
Mann, lebt, mhm. Ex-Präsident, Alkoholiker.
Ja, George W. Bush, das weiß ich.
Mann, lebt, läuft im Film viele Treppen hoch.
Läuft im Film viele Treppen hoch. Mann, lebt. Ein Sportler? Wahrscheinlich, der den New York
des... Im Film?
Im Film. Viele Treppen hoch, da bin ich überfragt.
Trainiert.
Forrest Gump? Nee, Tom Hanks?
Kommt oben an und schreit, glaube ich, irgendwas. Okay, gut, dann...
weiß ich es nicht.
Dann derselbe Mann. Etwas unglücklich operiertes Gesicht inzwischen.
Mikey Rook?
Nein.
Auch ein Unglück.
Okay.
Sylvester Stallone.
Ja.
Ist auch unglücklich operiert. Oh Gott.
Ich weiß nicht, ob diese
Rubrik... Das ist Rocky.
Na klar.
Die habe ich nie geguckt. Ich muss gestehen, zu meiner Schande, Boxerfilme sind nicht
natürlich
ganz
guckt meins. Man guckt sie auch nicht immer wissentlich. Aber manchmal gerät man ja nachts rein und dann denkt man so, also diesen Treppenlauf, den habe ich doch. Also den
den habe ich nie gesehen, sonst hätte ich es gewusst.
Da kommt noch diese Musik noch, die ich jetzt aber nicht nachsingen werde.
Diese Siegermusik.
Ja, ja. Oder so ähnlich.
Die kenne ich.
Gut. Wir sind am Ende. Ich weiß nicht, ob diese Rubrik es überlebt in den nächsten Sendungen. Aber Eye of the Tiger.
Eye of the Tiger, ja, stimmt.
Natürlich. So, was haben wir denn jetzt hier zum Schluss? Was von Johann Sebastian Bach?
Das freut mich, dass er das
genommen hat. Was hören wir da jetzt?
Das ist
Yo-Yo-Ma.
Das ist der Interpret. Das ist die Suite, aus der Suite für Solo Cello Nummer 1 in G-Dur. Das ist ein wunderbarer Abschluss, weil den habe ich gehört an einem Filmfest in Japan. Da war ich mit einer Freundin für einen Film von uns, Last Minute. Und es waren 9 Fiction-Filme und ein Dokumentarfilm. Und das war da saß ein israelischer Musiker, der in Amerika lebt, von den Philadelphia Philharmonikern und hat diesen Film begleitet. Also der stellvertretend für den Regisseur da war, um den Film zu betreuen, weil er ein Baby bekam. Und er, Udi, hat sich dort unten hingesetzt und er hat keine Worte zu diesem Film gesagt. Er sagt, in dem Moment muss Musik sprechen und hat sich alleine hingesetzt und hat das a cappella gespielt. Und das, das war wahnsinnig berührend, weil wir sind mit diesem Mann, Marina und ich, meine Freundin und ich, sehr, sehr eng befreundet, haben uns auch gerade wieder gesehen. Und das war vor allen Dingen auch ein ganz, ganz toller Dokumentarfilm über klassische Musiker und das Leben, was sie nebenbei noch haben, The Music from the Inside Out. Und das war ein ganz besonderer Moment. Und das steht auch für den Anteil der klassischen Musik in meinem Leben.
Hast du ein Instrument gelernt früher?
Ja, leider.
Wenn du sagst, leider, ist es Flöte gewesen. Na,
das auch. Ich habe Gitarre gelernt, nicht leider, weil Gitarre doof ist, sondern weil ich einfach kein guter Musiker bin, wenn es um Instrumente geht. Und ich war auch leider wahnsinnig faul zum Üben.
Mhm. Du hast also demnach die Sache schnell wieder an den Nagel gehängt.
Nein, ich musste sie 6 Jahre machen. Weil die Eltern da auch dabei blieben oder sogar noch länger, ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber es ist einfach keine große Begabung fürs Instrumentespielen bei mir da.
Verstehe.
Also ich bin eher, wenn es um Musik geht, dann ums Singen. Aber es ist eine ganz gute Grundlage für alles andere.
Wie Latein.
Ja, das habe ich nicht gehabt, aber sagen mir alle. Und das glaube ich auch, dass das so ist.
Lernt mehr Latein. Oh ja. Gott, ich bin so froh, dass das hinter mir liegt. Gut, ich danke Ihnen fürs Zuhören. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie schalten nächste Woche wieder ein. Zur Hörbarust. Mein Gast heute war Petra Kleinert. Tschüss.
Tschüss.
Radio 1. Hörbarust.